Also sich ein Messer zu besorgen, auch eine Schusswaffe zu besorgen, ist heutzutage für einen 15-Jährigen überhaupt kein Problem mehr. Wir haben eine extreme, und ich glaube, das kriegt die Allgemeinheit gar nicht so mit, was für eine Gewaltproblematik und Eskalation wir in Deutschland haben. So wie wir früher jemanden mit einer Faust geschlagen haben, ist nie das Messer. Lass die dreimal die Woche zu Hause anrufen, weil ich sag dir was, wenn die zu Hause anrufen, bei ihrer Frau, und die hören das Kind immer, Papa, wann kommst du? Und das hören die zweimal die Woche. Dann vermissen die. Denken die, Scheiße, ey, Mann, ich will doch jetzt wieder bei meinem Kind sein.
Kinzel Mindset. Dein wöchentlicher Arschtritt.
Und wieder stellt sie die Frage, warum um alles in der Welt sollst du heute in dieser Podcast-Folge dranbleiben? Ich sag's dir, wenn du nicht genau weißt, wo die Grenzen zwischen legal und illegal sind und was für Menschen zwischen diesen Welten denn hin und her springen und was um alles in der Welt hat illegal jetzt auf einmal mit dem Kinzel zu tun und warum sitzt jetzt ein Strafverteidiger bei ihm und was kann es dir vielleicht helfen in deinem täglichen Leben? Dann solltest du dranbleiben in dieser Folge, weil die Folge gibt dir eine Antwort mit einem sehr coolen Typ, der auch online dieses Thema wirklich sehr, sehr stark rüberbringt und auch so, dass du es verstehst. Und jetzt halte ich den Mund und mache ihn gleich wieder auf zum Beginn der neuesten Folge. Viel Spaß. Sollte man als Finanzdienstleister zwingend einen Strafverteidiger an der Seite sitzen haben? Boah. Das ist eine steile These. Trotzdem ist André jetzt da. Wir haben uns gerade über deinen Nachnamen unterhalten. Ich habe gerade gefragt, wie spricht man es eigentlich aus? Weil das ist immer ganz wichtig, finde ich. Miguel oder Miguel oder Michel oder...
Ja, tatsächlich, nur Deutsch.
Nur
Miguel,
Deutsch?
Miguel, okay. Miguel.
Ich musste immer an einen meiner Geschäftsführer denken, Oliver. Oliver Dechant, die meisten sagen dann Deschamps, da ärgert er sich immer tierisch. Also Olli, das Ding musste jetzt einfach raus. Er ist der Geschäftsführer für unsere Akademie. Liebe Grüße gehen raus. Du bist Strafverteidiger. Er kam gerade rein und habe ich einen Spaß gemacht, habe gesagt, wir haben extra hier die Wände dunkel gestrichen, weil er sich dann wohlfühlt, wie im Knast halt. Und dann sagt er, ich komme gerade vom Knast.
Ja, ja, richtig, genau. Ja, ich war gerade in der JVA-Mandanten besuchen. Wir haben leider Gottes vor einiger Zeit ein relativ hartes Urteil bekommen, wo wir auf Freispruch verteidigt haben. Gab dann 8 Jahre für einen Geldtransporter-Überfall wegen besonders schweren Raubhalt.
Aber warst nicht du, ne?
Nee, ich weiß nicht. Nee, dann würde ich hier sitzen, dann wäre ich jetzt irgendwo.
Wäre das Urteil? Ah, okay. Okay.
Ja, genau. Und dann war ich den gerade besuchen. Da musste so ein bisschen, ja, so, der ist eigentlich sehr stabil und sehr tapfer, aber du musst ja trotzdem schauen, was kann man jetzt machen? Man geht in Revision. Wie findet man das Urteil? Man hat ja noch ein bisschen Besprechungsbedarf dann, gerade wenn es dann so nach hinten losgeht.
Ich finde es sehr krass, wenn ich ehrlich bin, weil du redest auf deinem, also er hat einen Podcast, einen YouTube-Kanal und einen ziemlich coolen sogar. Und auf Instagram machst du eigentlich auch jeden Tag Stories, ne? Also du bist wirklich sehr aktiv.
Ja, ich bemühe mich jeden Tag, was zu machen.
Ja. Ja. Aber du redest da auch wirklich Vollgas in die Fresse.
Ja. Naja, klar. Als Strafverteidiger ist das ja so. Also wir sind ja, ich sag mal, mein alter Ausbilder hat immer gesagt, wenn du im Strafgerichtssaal bist, dann bist du nicht im englischen Herrenclub und da nimmt man häufig kein Blatt vom Mund. Natürlich nicht.
Wie kommt man drauf? Also ich habe ein paar Themen dazu, weil ich das immer wieder, ich arbeite ja viel mit Anwälten jedes Mal, wenn wir eine Holding bauen, ist ein Anwalt dabei, das sind aber meistens keine Strafrechtler.
Ja.
Und was die dann immer erzählen, ist so diese, wie soll ich denn das sagen, das schlechte Gewissen, jemanden rauszuboxen, der vielleicht, sagen wir mal, verurteilt gehört. Wie gehst du mit sowas um?
Also schlechtes Gewissen ist eher so sekundär. Also man muss vielleicht damit anfangen, dass ich nicht der Strafverteidiger-Typ bin, der Sachen vertritt, hinter denen er moralisch so gar nicht stehen kann, die ich so komplett für verwerflich halte. Kinderschänder, Vergewaltigung, Frauenschläger, alte Leute hauen. Also diese ganzen Sachen, wo ich per se vom Herzen her denke, dass das geht überhaupt nicht. Solche Mandate rühre ich nicht an. Kommen aber auch nicht zu mir. Ne? Ich kann es, ich mache ja fast nur organisierte Kriminalität, also Leute, die sich für einen bestimmten Lebensweg entschieden haben. Und
das ist so geil formuliert. Deswegen, ich muss unbedingt einen Podcast mit ihm machen. Vielleicht mal ganz kurz zu der Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. In unserer Loge.
Ja, genau. Ja.
Das war das Geilste an der Nummer. So, wer bist denn du? Was machst denn du hier? Ja, ich komme von da und da. Weil wir auch ja viele Menschen auch mal einladen in die Loge. Ich fand das, und wir haben uns eigentlich sofort verstanden. Ich fand das total cool.
Ja, ja.
Auch wie der Umgang damit. Und er ist ein verdammt guter Verkäufer. Das muss man echt, also wenn du keinen Bock mehr hast auf Strafverteidigung, komm zu uns, weil das kriegst du gut hin. Also das ist schon, die Lebensweg. Okay, also machen wir weiter.
Ja, weißt du, das ist ja dann, nein, die Frage bekomme ich ja oft gestellt, ja. Ne? Ich sag's ehrlich, also ich mache viel BTM, also Drogenstrafrecht. Ja. Ich habe jetzt keine Gewissensbisse, einen Kokainhändler zu verteidigen. Ich habe keine Gewissensbisse, wenn sich jemand aus einer Rockerkriminalität, Clankriminalität, wenn der dem anderen irgendwie schlägt oder was auch immer, weil das ein Lebensweg ist, für den die sich entscheiden. Ich habe wirklich eigentlich fast keine Mandanten, die sich an zivilen Leuten vergehen. Das habe ich eigentlich kaum. Ne? Und deswegen kann ich da dann schon das gut mit meinem Gewissen vereinbaren, wenn ich für die ein gutes Urteil raushole.
Das heißt, das ist für dich in der Definition eine eigene Welt, auf gut Deutsch.
Ja, ist auch so. Ist eine Parallelgesellschaft, komplett. Okay. Also da mit Regeln und Strukturen. Es hört sich jetzt vielleicht auch wieder blöd an, mache ich mich unbeliebt, aber die manchmal gar nicht so verwerflich sind. Mhm. Also was da halt nicht geht, ist Lügen, ist Betrügen, ist Abziehen. Das geht bei denen. Und das wird bei denen halt härter bestraft als als bei uns zum Beispiel. Also wenn jetzt der Bauhelfer oder so mich verarscht auf meiner Baustelle oder so, wenn ich was baue, verklage ich den. Die packen sich den halt und klären die Sache dann anders. Aber der Beweggrund ist häufig der gleiche, nur die Durchsetzung oder die Umsetzung der Rechte.
Ja, was ich in dieser Branche, ich meine, für mich gibt's ganz deutlich das Thema, alles, was so Richtung Schwarzgeld geht, alles, was so Richtung Prostitution geht und, ja, richtig ausgesprochen, alles, was gegen Drogen, Gelder und sowas, würden wir nie beraten. Also es wird also auch so, wir haben ganz selten, und das ist nichts gegen die Gastronome, weil das bringt die jetzt in eine verkehrte Ecke, aber wir haben auch ganz wenig Gastronomie. Jetzt gar nicht, weil ich das verwerflich finde, sondern weil es halt einfach manchmal in eine gewisse Ecke geht. Also Hamburg, in bestimmte Gastronomie-Ecken, da ist klar, was Sache ist, ja.
Ja, klar.
Und trotzdem habe ich immer eins kennenlernen dürfen in dieser Welt, was du vorhin auch so gesagt hast. Wenn du einmal sagst Nein, heißt es Nein. Also du wirst dann auch nicht penetriert oder sowas. Ja, ich habe einmal Nein gesagt und dann ist es Nein. Und da kann man trotzdem einen ganz normalen Abend miteinander verbringen, aber du wirst nicht penetriert.
Ja, das ist
passiert
so.
Im normalen Leben halt nicht.
Ja, also das ist witzig, ne? Wenn ich Mandanten habe, ich habe natürlich auch viele Mandanten, Wirtschaftskriminalität, Betrug, Untreue, so die typischen Straftaten. Und was du halt bei solchen hast, häufig bei, ich sag mal so, mittelständischen Leuten, die denken dann immer, Google ist so der zweite Anwalt. Und dann kommen die zu dir als Anwalt mit irgendeinem Google-Eintrag und sagen, ja, können wir das nicht so und so machen? Und das ist natürlich auch sehr anstrengend. Da hat man manchmal den Verbrecher, der dir sagt, Herr Miegel, was machen wir? Mach mal so und so und so. Und du sagst, yo, und der vertraut dir. Ist manchmal ein bisschen einfacher als einen, der Google als zweiten Ratgeber hat.
Ja. Wie kommt man da rein?
Boah, also ich, vielleicht muss ich anfangen, ne?
Darf ich kurz was kurz? Klar. Sorry, ich habe eine Frage gestellt und unterbreche dich schon wieder. Das ist sehr unhöflich, aber mir fallen so viele Sachen dazu ein, die ich auch vielleicht jetzt hier den Zuhörern noch vorher geben muss. Weil du bist schon deutschlandweit einer der bekanntesten Strafverteidiger.
Ja, schon.
Also 1000%.
Ja, schon. Ich glaube, ich gehöre dazu. Ich komme aus Duisburg. Kennst du Duisburg? Duisburg-Marxloh, auch noch genau daher.
Also bis es nicht Bielefeld. Bielefeld gibt's ja nicht. Also Duisburg ist ja da fast ums Eck.
Ist aber auch NRW, genau. Ja. Aber ich komme aus Duisburg-Marxloh. Also auch etwas, was man so sozialen Brennpunkt nennt. Und du hast da immer schon einen anderen Bezug zu Kriminalität, zu Gewalt, zu Drogen, zu solchen Geschichten halt alles. Und ich habe mich danach dafür entschieden, halt Jura zu studieren. Ich glaube einfach, weil ich gedacht habe, ja, was kannst du? Mathe war nie so richtig mein Ding. Fremdsprachen fand ich zwar interessant, aber war jetzt auch nicht so mein Steckenpferd. Dann habe ich gesagt, okay, guck mal, Jura, du kannst schon ganz gut reden. Und was ich halt ganz sehr, sehr gut kann, ist, ich kann das transportieren im Gerichtssaal, die Sprache und die Sprache bei den Mandanten. Also wenn ein Mandant bei mir zur Beratung war, der versteht, was los ist. Das hast du ja häufig bei Anwälten, wenn du da hingehst, bist du meistens nicht schlauer als vorher, weil du einfach nicht verstehst, was die da erzählen. Ne? Und dann hatte ich meine Ex-Freundin dann, die hat Jura studiert damals. Und ich hab da ein bisschen gejobbt nebenbei, habe an der Tür gearbeitet, im Fitnessstudio und so. Und dann habe ich die irgendwann mal gefragt, ist kein Witz, ich habe gesagt, meinst du, ich kann mal mitkommen zur Uni? Sagte, ja klar. Ich so, ja, machen die da irgendwie so Kontrollen oder so? Ne? Ich so, nö, kann ich ran. Da habe ich mich knapp ein Semester einfach mal hinten reingesetzt, einfach zugehört. Sie hat mir alte Bücher gegeben. Habe ich gesehen, Jura ist gar nicht so schwierig. Und als ich dann fertig war, war dann die Frage, was ich mache. Und ehrlicherweise schon, als ich studiert habe, kamen halt schon die ganzen alten Freunde, alten Bekannten an und haben gesagt, hör mal, André, kannst du mir einen Tipp geben? Hör mal, André, was ist denn da? Ich habe eine Durchsuchung, was können wir machen? Und dann hat sich halt das eine auf den anderen ergeben und dann habe ich so meinen Mandantenstamm sehr schnell aufgebaut und jetzt bin ich halt Strafverteidiger aus Leidenschaft.
Aber du machst das ja wirklich aus Leidenschaft.
Ja, ja.
Also man muss auch echt, ich glaube viele andere, wenn solche Stories machen würden, könnten das nicht anschauen, aber bei dir ist echt so, ich gucke das an und schmeiß mich fast weg vor Lachen, weil du machst es mit so einer Klarheit und ich denke mir immer so, der Typ, ey, alles andere hätte nicht funktioniert, glaube ich.
Ja, ich glaube, aber es war dein Story ja auch so. Also wenn du da was über Holding, über GmbH sprichst, ist das Einzige, wo ich Bock habe, mir das anzuhören. Das ist bei dir genauso. Also das ist ja wirklich so. Man merkt also, was ich gelernt habe ganz früh ist, gerade auch wegen dem Strafrecht, die Leute merken Authentizität. Also die merken, stehst du dahinter, was du machst? Und wenn du nicht dahinter stehst, die Leute spüren das.
Ja.
Und dann kannst du
keinen Erfolg haben. Ich glaube, da noch viel mehr auch bei den Jungs, die auch, die können ja, also ich meine eine steile These jetzt, aber ich glaube, Menschen lesen lernst du in der Branche, glaube ich, ganz gut.
Ja, extrem. Und was ich natürlich auch sehr gut finde, das ist eigentlich eine Parallele auch zu deiner Branche, glaube ich, die Leute kommen ja zu dir, weil die wollen ja was. Die wollen eine konstruktive Lösung für ein Problem. Und ich bin nicht der Typ, und so schätze ich auch nicht ein, dass du sagst, wenn jetzt einer zu mir kommt, der einen Geldtransporter überfallen hat. Immer, wie kannst du das denn machen? Bist du bekloppt? Mhm. Vorwürfe sind falsch. Du bist beim Status quo und schaust da nicht zurück, sondern du erarbeitest mit den Leuten was. Und das ist bei dir auch nicht anders, ne?
Hast du eine hohe Rückfallquote von den, also hast du öfter das gleiche Mandat?
Ja, wir haben in Deutschland, wir haben ein extremes Problem. Der Strafvollzug, der funktioniert überhaupt nicht. Mhm. Wir haben knapp eine Rückfallquote von 63%. Von
63%?
Bei Jugendinhaftierten.
Fuck, aber warum sitzen die dann im Knast? Ich meine, das soll ja eine Strafe sein, die irgendwie was gibt im Leben, ne?
Wir haben im Vollzug, dazu können wir 3 Podcast-Folgen zu machen, das Problem im Vollzug, das ist enorm bei uns. Ich habe viele, viele Wiederholungstäter. Mhm. Ne? Das kommt immer ganz drauf an. Also jemand, der mal eine Körperverletzung gemacht hat, verkauft nachher vielleicht mal ein bisschen Drogen, wer ein bisschen Untreue gemacht hat, macht nachher mal einen Betrug oder eine Steuerhinterziehung. Das habe ich schon sehr, sehr häufig. Aber es ist halt sehr, sehr schade, ne, dass der Knast in Deutschland nicht funktioniert.
Mhm. Was würdest du anders machen?
Ich würde den Leuten tatsächlich mehr Freiheiten geben. Mhm. Weißt du, du bist im Knast und du kannst es dir nicht vorstellen, wenn du mit der Justiz zusammenarbeitest, wir haben noch Faxe.
Naja, so, ich kann mir das gut vorstellen.
Wenn du Glück hast,
ich komme aus dieser Welt.
So, und wenn du Glück hast, kriegst du mal eine CD, also USB und das Ganze ist ja ganz, ganz weit weg. Und wenn du im Gefängnis sitzt und du merkst, da funktioniert gar nichts, da kannst du deine Familie einmal im Monat anrufen, dann geht's nicht, weil der Telefonapparat kaputt ist oder so. Du willst einen Skype-Termin mit deinem Anwalt machen, geht nicht, weil die Internetleitung nicht geht. Irgendwann sitzen die Leute im Vollzug und sehen sich selber als Opfer des Systems. Mhm. Und wenn du dich als Opfer des Systems siehst, kannst du nicht anfangen zu denken, ich habe was falsch gemacht.
Verstehe ich, ja.
Du immer denkst, die anderen machen ja irgendwie viel mehr falsch. Mhm. Was, finde ich, ein guter Ansatz wäre, ist, wenn du den Leuten mehr Freiheiten gibst, mach Besuch 2-mal die Woche, lass die 3-mal die Woche zu Hause anrufen. Mhm. Weil ich sag dir was, wenn die zu Hause anrufen, bei ihrer Frau, und die hören das Kind immer, Papa, wann kommst du? Und das hören die 2-mal die Woche. Mhm. Dann vermissen die. Denken die, scheiße, ey, Mann, ich will doch jetzt wieder bei meinem Kind sein. Aber wenn du einmal im Monat mit deiner Familie telefonierst, das vergisst du. Du vergisst dann das Vermissen. Und das wäre für mich so ein Ansatz, wo ich glaube, damit könnte man vielen Straftätern in die Resozialisierung helfen.
Glaubst du, dass die Härte in der Front auch fehlt? Also Beispiel Dubai. Du musst in Dubai deine Türen nicht zuspannen. Musst du nicht. Wenn da, also das einzige Land, wo ich meine Uhren, wenn ich irgendwo im Hotel bin, offen liegen lasse und nicht in Tresor lege, ist Dubai. Weil wenn die Uhr weg ist, ganz unter uns, die wissen genau, wo du bist. Genau 2 Tage.
Ja.
Aber die haben halt auch diesen Respekt. Und das Thema ist halt auch bei diesem Beobachtungsthema, also diese, mich fragen die Leute auch immer, ja, findest du es in Dubai nicht schlimm, weil du ja überall aufgezeichnet wirst? Also das ist ja wirklich Schritt und Tritt. Ja. Dann sage ich, naja gut, also eigentlich nicht, weil ich mache ja nichts. Also da sollen sie doch gucken, wie ich aufs Klo marschiere. Mein Gutes, beim Pinkeln müssen wir nicht, aber dass ich da reinlaufe und da rausgehe, ist doch kein Problem. Ich glaube, dass das Datenschutzthema hier bei uns halt ein Riesenthema ist. Aber empfindest du es auch so, dass die Front nicht hart genug ist?
Bedingt. Also das Beispiel Dubai ist ein unglaublich gutes Beispiel dafür, wie ein Staat sich gut aufstellen kann, gerade was Präventivarbeit angeht. Auch, also wenn in Dubai eine Straftat begeht, ich habe ja auch viele Mandanten dort. Und wenn da was passiert, das dauert, wie du sagst, das dauert 2 Tage, die haben die Leute.
Ja.
Natürlich, klar, du hast halt in Deutschland immer so ein bisschen auch das Problem, wo die Leute das Vertrauen verlieren, wenn einer wegen Kinderpornografie, wegen Vergewaltigung eine Bewährung bekommt. Mhm. Und jemand, der ein verdammtes Kilo Koks verkauft, der kriegt dann in Bayern 6 Jahre. Mhm. Das passt dann irgendwo halt auch nicht zusammen. Und so.
Ja, oder wenn du Steuern hinterziehst.
Ja.
Das ist ja kein Verhältnis zum Mord, aber die Strafmaße sind ungefähr gleich.
Nein, es ist kein Verhältnis. Und weißt du, ich mache das ganze Ding jetzt schon viele, viele Jahre und ich kann es meinem Mandanten nicht transportieren. Ich sag's häufig, ich sag immer, es gibt berühmte Fußballer, die wurden verurteilt wegen über 100 Kinderpornos und die kriegen eine 11 Monate auf Bewährung. Also ganz
sehr deutlich, bekannter sogar.
So, sehr bekannter. Und wie willst du das denn deinem Mandanten transportieren, der mit 10 oder wegen 100 Gramm Koks in einer JVA sitzt? Das kannst du den Leuten nicht erklären. Und ich finde das Beispiel mit Dubai, mit der Überwachung, ich finde es auch, mich stört es überhaupt nicht. Ich bin ja auch oft da und mich stürzt in keinster Weise.
Ja, du warst erst.
War eine Woche, glaube ich,
das, oder? Ja, genau. Ja. Ich habe heute, wir haben einen neuen Kollegen, der sich um meinen Fuhrpark kümmert. Und der hat, ich weiß nicht, das hat meine Frau dann zu ihm gesagt, pass auf, ich bräuchte von dir ein Führungszeugnis. Und seine erste Reaktion war, ja, da steht was drin. Und ich so, was denn? Körperverletzung. Mhm. Aber es ist schon x Jahre her. Und für uns war das kein Problem in dem Moment. Und trotzdem habe ich schon gemerkt, dass der sich sehr schwer damit tut, das zu erzählen, weil halt die, sagen wir mal, die Verurteilungsquote dann aus der Bevölkerung raus natürlich schon hoch ist. Wobei Körperverletzung in Deutschland ist ja nicht so wahnsinnig schwer, in den Knast zu kommen oder irgendwas. Das ist ja, wenn du dich dann wehrst, das Thema, dass man sich wehren darf. Ich sage jetzt mal, das ist meine Theorie. Du darfst dich wehren, ja. Dann beweis mal, dass es wehren war. Das ist ein bisschen die Herausforderung. Aber nichtsdestotrotz ist es schon immer noch so, dass viele Deutsche das dann auch als diese zweite Chance eher nicht geben. Meine Einschätzung.
Total.
Deine Einschätzung?
zu 100%. Also genau das ist ja das Problem, auch bei Leuten, die mal inhaftiert waren. Die Stigmatisierung, die ist so krass. Ich finde es super, dass ihn trotzdem einstellt. Für mich wäre es auch kein Problem. Also wenn jetzt, der erzählt, ich sag mal ehrlich, sprich mal Tacheles, was ist passiert? Und der erzählt mir dann, ja, ich war mit meiner Frau in der Disco, mit einer Freundin, die haben der am Arsch gepackt, die haben gesagt, was willst du jetzt machen, du Schlappschwanz, da habe ich einen reingehauen, hab den blöd getroffen, Jochbein gebrochen, kriegst du halt nun mal in Deutschland auch mal gut gerne eine Bewährungsstrafe für. Dann ist das nichts, was mich nur im Ansatz daran hindert. Wir haben uns, ich behaupte eh mal, durch die Bürokratie schaffen wir uns irgendwann komplett ab in Deutschland. Ne? Aber dieses Formalistische, du kannst ja der geilste Typ überhaupt sein, wenn dir das Zertifikat für irgendwas fehlt.
Ja, ja. Dann,
ich sag dir mal ein Beispiel, das ist ganz interessant. Ich habe eine Mandantin gerade, der wird vorgeworfen, dass die ohne Zertifikat für die Zulassung zur Heilpraktika, zum Heilpraktiken, dass die da Botox und Lippen gespritzt hat. Ja? Die hat aber zwei abgeschlossene Studiengänge. Eine in Kosmetik, dann noch irgendwie so ein Heilberuf. Und dann hat sie, ich lasse mich nicht lügen, 13 oder 14 Zusatzausbildungen. Schweiz, Tschechien, Deutschland. Die hat sich so weitergebildet. Die hat nur diese Heilpraktika-Zulassung nicht. Hat sie trotzdem gespritzt. Alle waren zufrieden. Es gab keinen einzigen Patienten, der unzufrieden war. Irgendein Neider, ja, aus Konkurrenzfeld hat gesagt, bei der Staatsanwaltschaft, die müsst ihr dran kriegen, die hat keine Zulassung zur Heilpraktikerin. So, und der wird jetzt, die kommt nicht vor wie eine Schwerverbrechen. Jeder Patient wird angeschrieben, sie selber bei einer Hausdurchsuchung, die Praxis wurde durchsucht, alles. Mit der Staatsanwaltin, die sehr, sehr vernünftig ist, gesprochen. Ich sage nur mal, ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich würde mich lieber von meiner Mandantin behandeln lassen, weil die so viele nur diese eine halt nicht. Ne? Und das ist, glaube ich, so ein Punkt auch, was ja zum Beispiel Dubai ja ein bisschen einfacher hat oder auch andere Länder einfacher hat, wo du wegen einem Zertifikat alles vergessen kannst.
Es passt auch überhaupt nicht zusammen in dem Bereich. Also es ist cool, dass du das sagst, weil unsere Tochter ist ja Osteopathin und die muss halt ein Osteopathiestudium und unser Schwiegersohn ja auch. Und die brauchen ja, um nach dem Studium in Deutschland überhaupt behandeln zu dürfen, brauchen sie ja den Heilpraktiker. Das passt ja hinten und vorne zusammen, weil das eine hat mit dem anderen ja gar nichts zu tun. Das Studium ist auch wirklich, also da sollte man lieber gucken, dass die Osteopathie nur noch per Studium behandelt werden darf, anstelle von Wochenendkursen, weil das geht halt immer noch. Du kannst Heilpraktiker sein, Wochenendkurs, ich bin Osteopath.
Okay, ja?
Aber andersrum, 8 Semester studieren und hast keinen Heilpraktiker, geht nicht. Also ist schon speziell. Aber was, ich weiß nicht, ob du das weißt, bei dem Thema Spritzen, das ist für mich immer wieder faszinierend, ein Zahnarzt, der sich ja mit dem Gesicht am besten auskennt, darf nicht Botox spritzen. Der darf keine Lippen spritzen und der darf kein Botox verwenden, außer er hat eine Heilpraktiker-Zuschrift, das ist kein Scheiß. Das ist kein Scheiß. Deswegen finde ich das ein spannendes Beispiel, aber das ist Deutschland wirklich. Das ist so dieses Thema mit Bürokratie abschaffen. Da können wir 1000 Stunden drüber sprechen über dieses Thema. Nichtsdestotrotz, wenn ich schon mal jemanden habe, der Strafverteidiger ist, ne? So ein paar Knast-Stories brauchen wir schon noch. Aber jetzt mal, du verteidigst die jetzt, ne? Und du bringst die dann auch raus und jetzt hört vielleicht einer zu und sagt so, ja geil, da hast du einen Schwerverbrecher, der dann irgendeinen niedergeknüppelt hat und dann sagt der, das war vielleicht eine Diskoschlägerei, weil meine Frau einen Arsch gefahren hat, der hat ihn niedergeknüppelt und jetzt läuft er wieder auf der Freien. Der macht das ja ein zweites Mal. Wo ist da die Grenze?
Meinst du die Grenze zu meinem schlechten Gewissen? Oder
nee, die Grenze grundsätzlich. Also ab wann gibt man jemand eine zweite Chance oder soll man nicht? Oder gibt es Menschen, die können komplett weggesperrt? Also ich finde zum Beispiel auch für Mord in Deutschland ist die sagen wir mal, die Grenze zu lebenslänglich viel zu weich. Also ich finde, also meine persönliche Einschätzung, wenn du jemanden umbringst und zwar aus, da kann man jetzt dann Notwehr draus machen oder kann, da gibt ja andere Formulierungen, ich kenne mich da jetzt nicht so genau aus, aber ich finde schon, wenn jemand einem Menschen das Leben nimmt und es bewusst tut mit einer Waffe oder irgendwas, dann sollte der nach Möglichkeit in den Knast.
Ja, das passiert aber auch. Ne? Also die kriegen, auf Mord steht lebenslang, die kriegen dann lebenslang, dann kommt nach 15 Jahren kommt dann der Gutachter und schaut, ob die Person noch eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt und die wenigstens kommen dann nach 15 Jahren raus, der Durchschnitt liegt so knapp bei 18 Jahren. Ja. Und wenn der Gutachter sagt, ja, das kann ich vertreten, dass der nach 18 Jahren jetzt rauskommt, es gibt keine Gefahr mehr für die Allgemeinheit von dieser Person aus, dann ist das ist schon okay. Also finde ich zumindest. Also den Job als Gutachter will ich nicht machen, das ist natürlich total schwierig, aber es gibt dann bei der besonderen Schwere der Schuld, da kommen die Gutachter dann nach 25 Jahren und gucken sich das dann das erste Mal an. Also das ist schon Mord, also ich sage mal, die Aufklärungsquote beim Mord ist ja auch recht hoch hier in Deutschland. Ja. Also das funktioniert eigentlich schon. Klar, wenn jetzt jemand, der einen niedergeknüppelt hat aus irgendwelchen Gründen und ich den raushole, mit Notwehr wegen was auch immer, strafmildernde Umstände oder sowas alles, dann ist das für mich völlig okay. Ich verstehe mich ja als Verteidiger ja wirklich auch als Verteidiger. Es ist mein Mandant, der ist allein. Auf der gegenüberliegenden Seite stehen 1000 von Polizisten, eine Staatsanwaltschaft, ein Gericht, die ja auch neutral sind, aber die sind ja immer ein bisschen auf der Seite der Staatsanwaltschaft. Da müssen wir nicht drüber reden. So. Und ich bin der einzige Schutzschild, das einzige Schutzschild für den. Ja? Und dann gebe ich schon alles. Ne? Und wenn er dann rauskommt, dann ich denke da nicht mehr drüber nach, oh verdammt, jetzt habe ich ihn rausgeholt. Was ist denn, wenn er jetzt wieder keine Ahnung, irgendwo einbricht oder wieder einer auf die Nuss haut, auf die Nase haut, dann ist es halt so für mich. Da habe ich jetzt keine moralischen Bedenken oder so. Mhm.
Wir haben in Aschaffenburg vor 2 Tagen einen Messerangriff gehabt, hat ein Afghane einen Papa und auch Kinder umgebracht. Also für mich wirklich fast, also wirklich, wirklich ganz, 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 ganz hart. Also ich muss mich da echt zusammenreißen.
Nicht zu posten, ne? Was?
Ja, ich hab nichts gepostet, weil ich einfach auch gesagt habe, das hat, da muss man nicht noch Öffentlichkeit geben für sowas. Jetzt mal trotzdem, hast du das Gefühl, dass sich dieser Weg zum Messer oder den Weg zur Pistole geändert hat, seitdem wir die hohe Migrationsquoten haben? Ich meine, das ist ja vor der Wahl eine große Debatte, ne? Also ich bin da auch ganz offen, ich rede darüber, weil ich sage, das bringt ja nichts, wenn man es verschweckt. Aber mich würde es mal interessieren, ob du das auch mitbekommst, also nachdem du ja an der Front stehst. Ist es so, dass sich da die also ich, in meiner Generation, ganz unter uns, wenn ich da ein Messer hatte ich zum Schnitzen von irgendwas, ne? Wir kannten auch Messer und wir hatten auch Sprungmesser. Also ich hatte früher als Kind mit 12 oder so ein Sprungmesser. Hat mir die Mama von einem Freund aus Österreich mitgebracht. Da gab's das noch, ja. Also nicht so tick und dann war draußen. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, damit auf einen Menschen loszugehen. Ja. Heute wirkt's irgendwie anders.
Also wir haben eine extreme und ich glaube, das kriegt die Allgemeinheit gar nicht so mit, was für eine Gewaltproblematik und Eskalation wir in Deutschland haben. Ich sag dir wirklich was, wenn ich mich an die letzten, sag mal, 20 Körperverletzungsdelikte erinnere, die ich verteidigt habe, war da vielleicht einmal oder zweimal ein Faustkampf dabei.
Krass.
Sonst nehmen sie Messer, eine Machete, eine Axt und dieses ganze Zeug, also gerade Messer, wir haben ja über 20 Messer oder eigentlich sogar über 30 Straftaten pro Tag, wo ein Messer eine Rolle spielt. Das heißt, ein bewaffneter Raubüberfall, ein bewaffneter Diebstahl, eine Körperverletzung, eine Bedrohung, eine Erpressung. Das ist völlig, völlig außer Kontrolle geraten in Deutschland. Völlig außer Kontrolle. Also ich bin vor 3 Jahren nach München gezogen. Mhm. Ne? Vor 3 Jahren, als ich so am Stachus zum Beispiel langgegangen bin, das war schön. Ne? Und wenn ich jetzt überlege, meine Frau, ich habe keine Kinder, aber meine Kinder für dich dann darf nicht mehr alleine laufen lassen. Naja. Das ist ein Riesenproblem in Deutschland. Und Deutschland kriegt es auch derzeit einfach nicht unter Kontrolle. Das merkst du halt immer wieder. Mhm. Die Hemmschwelle ist weg.
Mhm. Liegt die wirklich an den ausländischen Einflüssen, die dann halt von aus anderen Gebieten kommen, wo das vielleicht einfach, keine Ahnung, wenn du in Afghanistan aufgewachsen bist im Krieg, hast du vielleicht eine andere Einschätzung dazu, ich weiß es nicht.
Ja, die haben ein komplett anderes Leben, die kommen hier hin nach Deutschland, flüchten dann in ihrem Land, wo es ja wirklich schlimm ist, kommen dann hier hin, dann kommen sie in irgendwelche Heime, arbeiten dürfen sie nicht. Geh mal an den Flüchtlingsheimen vorbei. Also die lungern da den ganzen Tag rum, weil die dürfen nicht arbeiten, die können sich da nicht wirklich frei bewegen, die haben eigentlich kaum eine Möglichkeit. Dann kommen sie halt auf dumme Ideen. Und selbstverständlich bringen solche Menschen aufgrund des anderen Verständnisses für Gewalt und auch für die körperliche Unversehrtheit, bringen hier die Gewalt hin. Aber es sind nicht nur Ausländer, die schnell zum Messer greifen. Das hat sich auch gerade in der Jugendszene, also habe ich auch bei Deutschen 14-, 15-Jährige, die sich, also 16-Jährige, die teilweise sich umbringen, die stechen zu, als so wie wir früher jemanden mit einer Faust geschlagen haben, ziehen die das Messer. Das hast du halt, also ich würde wirklich sagen, es kam natürlich auch, weil viele Leute mit dieser schlimmen Vergangenheit nach Deutschland gekommen sind, aber die Jugendlichen adaptieren das hier genauso und machen es genauso, auch wenn sie Deutsche sind.
Ja, ich glaube, dass auch Social Media viel dazu beiträgt, ne?
Extrem. Also das ist auch so eine Sache, ne? Wenn ich so einen Mist höre und in den Videos das sehe, wie sie ihre Messer zeigen und so, teilweise wissen diese Leute, die das so machen, gar nicht, was die bei der Jugend auslösen.
Naja. Wie ist es so in der Szene? Also wie sieht es die Szene? Weil ich glaube, dass die ja schon innerhalb ihrer eigenen Parallelwelt eine eigene Erziehungsmaßnahme hat. Also mein Gefühl, und bestätigst oder bestätigst nicht, aber mein Gefühl ist, dass es gibt die normale Welt, es gibt die Parallelwelt und es gibt etwas dazwischen, die gerne in der Parallelwelt wären, aber eigentlich noch auf der Normalwelt stehen. Und die haben kein Verhältnis dazu. Die wurden nicht erzogen in Bezug auf, pass auf, wenn du mit jemandem in die Konfrontation gehst, muss das einen Grund haben.
Ja.
Sondern einfach wahllos dann im Endeffekt in der Gegend rumeiern. Ist das so? Ist das eine richtige Einschätzung oder würdest du es anders definieren?
Nee, das ist tatsächlich schon eine richtige Einschätzung. Das hast du ja häufig in so Bezirken, die so, ich sag mal, die jetzt keine kompletten Problemviertel sind, aber die so ein Mix sind. Ne? Da hast du in München ja auch viele von. Das ist halt der normale Junge, der sich auf einmal im Straßenkampf beweisen muss, der das aber gar nicht kann, weil es von zu Hause aus nicht kennt. Die sind wie ein Fähnchen im Wind, die armen Kerle, klar. Also die leiden da schon enorm drunter.
Und dass die dann öfter mal zu einem Messer greifen, ist das dann eine Tatsache oder ist das, kommen die auch leichter an den Scheiß? Also jetzt mal.
Ja klar, na klar. Also sich ein Messer zu besorgen, auch eine Schusswaffe zu besorgen, ist heutzutage für einen 15-Jährigen überhaupt kein Problem mehr. Okay. Gar nicht. Die Spirale, die dann losgeht. Also ich habe gelernt von meiner Mutter, von meinem Opa, ich bin größtenteils bei meinem Großeltern aufgewachsen, mein Opa hat mir immer gesagt, wenn du dich mit einem klopfst, prügelst, du hast verloren, hast halt verloren. Mhm. Dann gab's nicht, ich rufe jetzt sechs Freunde an und dann, das ist ja die Spirale, die dann losgeht. Ne? Kriegst du auf die Mütze, rufst deine Freunde an, packst sie den alleine. Der wiederum lässt es auch nicht gefallen, also ruft der wieder fünf oder sechs Freunde an, packt sich dich alleine. Mhm. Und so funktioniert das ja dann irgendwie. Dann ist so eine Spirale, geht dann los, die dann eskaliert in, im besten Fall oder im schlimmsten Fall dann mit einem Schuss oder beim Messer oder bei einer Machete oder so und dann tödlich endet für einen der Beteiligten.
Weil du es gerade sagst mit den Schusswaffen, ich habe einen guten Freund, der hat mich letztens echt geschockt, der hat eine Schusswaffe zu Hause, keinen Waffenschein. Ich hoffe, wir müssen es nicht rausschneiden. Muss ich den jetzt anzeigen? Spaß. Aber mich hat total schockiert, weil ich gar nicht gedacht, dass man so leicht das bekommt. Also ich habe da überhaupt keine Ahnung gehabt davon.
Ja, das ist kein Problem mehr daran zu kommen heutzutage. Die sind relativ günstig auch jetzt wieder geworden. Zu Corona-Zeiten war das ja ein bisschen schwieriger, weil die Grenzen zu waren. Ja, die kriegen ja keine deutschen Waffen. Die Waffen kommen ja häufig aus Balkanländern, viel auch aus Belgien, muss man sagen, Niederlande. Aber das ist jetzt nicht mehr so das Thema. Man muss sagen, da versteht die Staatsanwaltschaft überhaupt keinen Spaß, ne? Also wenn jetzt der Verdacht besteht, dass jetzt, keine Ahnung, dein Nachbar da drüben, dass der in seinem Büroräumlichkeit eine Waffe hat, dann stehen die zwei Tage später mit dem SEK da, ne, aus Eigenschutzgründen, dann wird ganz anders aufgefallen. Ja. Das ist schon Wahnsinn, ja. Da verstehen die keinen Spaß.
Was heißt das dann? Ich habe eine Waffe zu Hause, SEK kommt, nimmt mich mit. Wie lang sitzt man?
Ja, du wirst nicht in Urhaft kommen, also ein Typ wie du jetzt nicht. Klar,
weil ich habe keine Waffe. Also bitte hier, ne, Staatsanwaltschaft, ich Kinzel hat keine Waffe.
So,
nee, unser Sohn würde uns schlagen, der ist bei der Polizei. Der würde mich wahrscheinlich mal ganz kurz selber einspannen.
Okay.
Ich darf nicht mal zu schnell fahren.
Du hast eine Mindeststrafe von 6 Monaten dann, ne? Bei minderschweren Fall dann so, kann es auch ein bisschen milder ausgehen. Du kommst dafür nicht in den Knast. Wenn du jetzt 5, 6 Waffen hast da, ne, und eine Kriegswaffe zu Hause hast, also keine Ahnung, was eine Kalaschnikow oder ähnliches.
Ich hätte ja einen Panzer gedacht oder so.
Ein Panzer auch, ja, dann kommst du wahrscheinlich in Haft. Aber das habe ich aber auch in den Verfahren gelernt. Ich sag's dir wirklich, also ist teilweise erschreckend, was für Menschen krasse Waffen zu Hause haben, wo du dann denkst, Alter, den darfst du nicht mal ein Küchenmesser geben, weil er so plemplem ist. Ne?
Okay,
ist crazy. Aber Gott sei Dank werden die, das ist kurz nochmal abschließend dazu, die werden in Deutschland, es gibt hier nicht viele Mord-, Totschlagsverfahren oder auch gefährliche Körperverletzungsverfahren, wo eine Schusswaffe, eine Pistole gebraucht wird, weil halt, man muss echt sagen, die Aufklärungsquote gerade hier in Bayern, was das angeht, schon enorm ist.
Ja?
Ja, das wird schwierig, da das zu machen und nicht entdeckt zu werden.
Woran liegt das? Ich meine, wenn die Waffe von irgendwo kommt, wo du es nicht weißt und trotzdem die Aufklärungsquote so hoch ist?
Ja, hier in Bayern, weil die Ermittler, ist ja meist die Mordkommission schon wirklich stark hier ist, denn die haben genug Leute, genug Ermittler, die dann ermitteln können, wo die einen Fehler machen, die Leute dann immer, lassen ihr Handy an, Funkzelle hast du dann, hast du DNA liegen lassen, keine Ahnung, ein Kleidungsstück, wo dann Schmauch dran ist, also es ist unfassbar viele Möglichkeiten, wie die Polizei daran kommt.
Ja, ist ja gut, also finde ich ja toll, das zu hören, ich dachte eigentlich, es wäre anders, wenn ich ehrlich bin.
Nee, das ist das Problem, hast du halt häufig bei so Messerstichern im Park oder was auch immer, wo es dann schnell geht, aber bei Schusswaffen ist die Aufklärungsquote schon.
Aber die sind dann auch bei dir, die kommen dann auch zu dir, so die Messerstecher?
Ja, klar, natürlich, ja.
Aber wie kommen die an dich? Also wie läuft sowas ab? Ich bin jetzt, ne, ich, keine Ahnung, ich scheiße, ich hab Mist gebaut. Der Miguel, schau her, da ist er.
Genau, ja, so ist es ja. Also deswegen sage ich ja gerade, die Leute kommen ja meistens aus dem Milieu, aus der organisierten Kriminalität und dann gehe ich immer, oh Jörg, scheiße, ich habe schon wieder eine Anzeige bekommen und der Jörg kennt jetzt den anderen. Ja, geht zum anderen, der regelt das schon. So ungefähr, also es ist zu 85% ist es schon Mundpropaganda.
Mhm. Ja. Hast du dann auch mit dem Milieu dann privat zu tun oder ist es, oder hält man sich dann da raus?
Nee, die Grenzen verschwimmen ganz schnell, ne, weil du halt relativ schnell auch siehst, dass jeder Straftäter ist auch irgendwo ein Mensch.
Klar.
Und sind teilweise gerade, wenn ich es rausholen soll, ich sag mal, je höher du in der kriminellen Szene gehst, also je schlimmer kriminell kann man auch sagen, vielleicht, desto mehr sind das Leute, die sehen aus wie du und ich, den würdest du auf der Straße nicht ansehen. Ne? Also deswegen ja der organisierte Kriminelle. Der läuft da draußen rum mit Hemd, mit einer Jeans. Der führt ja auch keinen Anzug. Und der sagt, hallo, tschüss, danke, bitte. Also das würdest du ja gar nicht verstehen. Und natürlich findest du manche Leute sympathisch. Man versteht sich dann gut. Und dann macht man ein Mandatsgespräch beim Essen. Dann sitzt man 2 Stunden länger da, trinkt was zusammen. Nee, das passiert schon, klar.
Schon, ne?
Geht auch gar nicht anders, weil du würdest ja auch keinen, den du menschlich komplett katastrophal findest, gerade diese sensiblen Sachen anvertrauen. Das ist so ein bisschen Vertrauensbasis, die du dann schaffst durch sowas.
Ich habe ja viel mit Anwälten zu tun, also wirklich viel, ne? Halt einfach aus wirtschaftlichen Gründen, nicht weil ich es jetzt zwingend brauche, um mich vor Gericht zu vertreten. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass so die Anwaltsgilde vielleicht so die Strafverteidigung eher so als den Rand der Anwaltsgilde sieht. Und das Gesicht immer.
Ja, ich glaube auch.
Ist es so?
Ja. Ich denke schon. Also Strafverteidiger sind schon ein eigener Schlagmensch. Okay. Also unter den Strafverteidigern gibt es auch nochmal Unterschiede. Okay. Es gibt Leute, die das mit viel Leidenschaft machen, so wie ich und viele Kollegen, mit denen ich ganz gut bin. Es gibt auch Leute oder Strafverteidiger-Kollegen, die mit der Zeit abgestumpft sind, die einfach keinen Bock mehr haben. Und für denen das Mandat einfach nur das Mandat ist. Und das ist für mich ja nicht. Das ist ja auch persönlicher Erfolg, persönliche Motivation, die dahinter steckt. Aber klar, ein Gesellschaftsrechtler, der dann hier bei dir im Büro sitzt und wo er dann irgendwie Meetings habt oder so, dreimal die Woche, was auch immer, mit festen Telefonterminen, der sieht den Strafverteidiger natürlich ganz anders an. Obwohl Strafrecht juristisch schon ein sehr spannendes Themenfeld ist.
Also, ja, glaube ich dir.
Ja. Viele komplexe rechtliche Probleme auch, die es aufzuklären gilt, glaube ich, dass vom Juristischen her, glaube ich, steht es dem Gesellschaftsrecht als Beispiel jetzt oder dem Steuerrecht nichts nach.
Du bist relativ gut trainiert.
Du auch.
Das wollte ich hören. Boxt auch, ne?
Ja, genau.
Okay,
ja.
Also bisschen eigentlich die Deckung offen vielleicht, weil die Arme zu breit sind und der Latt zu breit.
Der Latt, genau.
Aber kommt es daher oder hast du es schon früher?
Wann habe ich angefangen? So mit 19, 20 habe ich angefangen.
Also vor zwei Jahren, herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke dir, genau. Habe ich angefangen damit. Genau, das ist halt, weißt du, für mich ist es das Schöne bei diesem Sport, ist halt, dein Kopf ist ja weg. Du bist ja dabei, was du machst. Also wenn du im Fitnessstudio gehst, sind wir ehrlich, du machst Latzug, bist im Bizeps, Handy liegt da, du siehst, jemand ruft an. Dein Kopf ist immer noch halb bei der Arbeit. Wenn du boxen gehst, bist ja froh, wenn du überlebst nach anderthalb Stunden oder so, oder nach 10 Stunden, nach 10 Runden, 3 Minuten.
Ich wollte gerade sagen, stehen wir im Boxen, herzlichen Glückwunsch. Ich gehe mit dir nicht in den Cage, du, nein.
Nee, geil, okay. Aber wie ist das bei dir?
Warum? Ja, das ist der Punkt. Das ist genau das Gleiche. Also das verstehen die Menschen auch nicht. Ich habe letztens mit Jonas Eisert hier, ich weiß nicht, ob du den kennst, Jonas, von Loftfilm. Könnt ihr mal reinhören, das ist ein cooler Podcast. Der hat gesagt, hat mich gefragt, warum springt der aus dem Flugzeug? Also der macht falsch im Springen. Er hat gesagt, warum springst du aus dem Flugzeug? Hat er gesagt, weil mein Kopf in dem Moment ist.
Krass, ja.
Und das ist beim Boxen ist bei mir dasselbe. Wenn ich in Cage gehe und die Tür geht zu und ich weiß, ich mache ein Sparring und ich bin ja wirklich nicht gut. Also ich versuche mich ja da irgendwie durchzumogeln irgendwie, ja. Und meistens trainiere ich auch noch mit Pros. Also einfach aus dem Grund, weil ich weiß, wenn die zuschlagen, ist eh vorbei. Aber die schlagen dazu, weil sie wissen, was Sache ist. Ja. Das ist ja da ist kein Kräftemessen notwendig, weil sie wissen, ich bin eh schlechter. So. Aber nichtsdestotrotz, in der Sekunde, wo du dich nicht konzentrierst, raucht die Birne. Also du kriegst halt einfach Vollgas eine reingeledert und du kannst dich nicht, du musst dich auf den Moment konzentrieren. Es gibt gar keine andere Option. Das ist der Grund, warum ich boxe.
Ja, das ist genau so. Mir fällt auch nichts anderes ein, wo ich das sonst mal hätte.
Ja.
Also sei es unter der Dusche, beim Zähnen, egal wann, irgendwas, das hast du ja wahrscheinlich auch, dir kommt eine Idee oder irgendwas kommt in deinen Kopf, was die Arbeit deiner Klienten, meine Mandanten betrifft. Achso. Und das hast du da Gott sei Dank nicht. Nee, das ist gerade für so Leute wie uns, das glaube ich, selten. Ich bin da extrem glücklich, dass ich das so oft wie möglich machen kann.
Hast du das Gefühl, deine Mandate, auch jetzt, die vielleicht organisiert sind, dass die Organisation teilweise besser strukturiert ist als ein normales mittelständisches Unternehmen?
Besser als viele große Unternehmen. Ja. Also da gibt's nicht so ein, also ich war ja vorher auch mal selber im Konzern tätig, ne? Und in diesen Strukturen. Ach,
Warst du Syndikusanwalt, oder?
Nein, nicht in der Wahlstation, im Referendariat war ich in der Compliance-Abteilung, Kartellrecht habe ich gemacht, Geldwäsche im großen Stahlkonzern, der größte hier. Und alles super Leute und so, aber wenn du die typische Konzernarbeit mit Büro, Fachangestellten und sowas siehst, da ist ab 17 Uhr der Schluss. Und die Strukturen dort und die Ordnung dort, die ist teilweise schon. Also ich glaube, da können sich viele Unternehmensberater noch mal ein bisschen was von abschneiden.
Das ist Wahnsinn. 1000%, ich bin da immer wieder fasziniert. Der liegt, auch da muss ich nochmal nachhaken, weil es mich einfach wirklich juckt, mich interessiert. Das liegt es daran, weil die noch so, ich meine, da geht jeder boxen, ne? Da ist jeder irgendwie ist organisiert und da ist jeder, hat auch seine Regeln im Endeffekt innerhalb der Organisation. Liegt es daran, dass es halt klare Regeln gibt und nicht dieses, nennen wir es mal laissez-faire und lockere und vielleicht auch mal über die Stränge schlagen können, weil der Chef dich eh nicht rausschmeißt. Glaubst du, es liegt daran, dass es da so mehr Regeln gibt als im Normalleben?
Ja, voll. Also und solche, gerade in den, sag mal, bei so einer organisierten Kriminalität, die sind ja auch sehr, sehr respektvoll. Also das genau, was du sagst, dieses laissez-faire hast du da ja nicht. Nicht, weil du Angst hast vor Repressalien oder weil du Angst hast, irgendwie, dass der dich so ein Stück den Finger abschneidet. Das passiert ja ganz selten. Sondern weil es einfach ein... Ja, genau. weil es dann wirklich an dem... der Respekt ist. Also ich habe... Weißt du, wie viele ich habe, die, wo ich sage, das sind so riesengroße Drogenbarone in Deutschland, die, wo hier immer mal ein Kilo Koks abzieht oder mal 10 Kilo Koks, die Leute aber einfach lassen, die Leute nicht umbringen oder so, weil sie einfach sagen, pass mal auf, ich mache mein Business, ja, mein Business läuft so gut, ist so strukturiert, wenn ich da jemanden habe, der mich abzieht, dann kann halt im schlimmsten Fall mit mir nie wieder Geschäfte machen. Der soll mir natürlich auch nicht unter die Augen treten. Mhm. Aber die Strukturen da, der Respekt da und was wahnsinnig krass ist, die Zuverlässigkeit. Mhm. Die Zuverlässigkeit, wenn du mit so einem zusammenarbeitest und ich rufe jetzt mal an, ich sag mal, wir müssen morgen was besprechen, 6.30 Uhr, morgen früh, die sind da. Die sind wirklich da, das ist Wahnsinn.
Mhm. Naja, ich habe ganz, ganz wenig Berührungspunkte und habe, ist egal, also ich habe nahezu keine Berührungspunkte, aber wenn ich dann mal einen Berührungspunkt habe, wo ich dann Nein sage, ist es schon faszinierend, was da auch für Strukturen auf einen zutreffen. Ne? Das ist schon crazy. Also jetzt nur mal für dich als Hörer, ne? Also du denkst, der Kinzel ist jetzt hier mal ganz kurz auf die schiefe Bahn abgerutscht, aber genau. es ist halt schon, ich meine, wir hatten eine gewisse Zeit, wo halt dann vielleicht auch aus Osteuropa im Endeffekt auch Kapital nach Europa der anderen Seite rutschen sollte. Mhm. Und natürlich schlägt dann sowas auch mal bei uns auf. Die fragen dann an und sagen, hey Mensch, pass auf. Und dann musst du halt genau hingucken, musst du sagen, okay, ist das jetzt etwas, ich würde das nicht machen. Also für mich ist das absolut klar, dass wir da keine Strukturen bauen. Ja. Ich weiß aber, es gibt mit Sicherheit Beratungshäuser, die das machen.
Ja klar, sehr natürlich, also, klar, das Geld muss ja irgendwie rüberkommen.
Genau. Und trotzdem ist dann immer wieder spannend. Das sind ja auch, wie du schon sagst, da musst du wirklich genau hingucken, damit du weißt, wo um alles in der Welt kommt jetzt der Batzen Geld her. Und wenn du es nicht, in der Zeit auch mit Bitcoin ist, wird es immer schwieriger. Also ich meine, dieses Thema Geldwäsche wird in Deutschland ja gerade massiv hochgefahren. Also es ist wirklich krass. Also für jeden, der hier zuhört und Unternehmer ist, ihr werdet in den nächsten 2 Jahren Geldwäschebeauftragten brauchen, weil unter dem Deckmantel der Terrorfinanzierung halt dieses Thema Geldwäsche massiv in die Unternehmen gepresst wird.
Und da verstehen ja gar keinen Spaß. Also null. Ich sage, also auch das ist so ein Thema, natürlich ist es gut, hier ist, Straftaten sollen sich nicht lohnen und wir dürfen hier nicht überschwemmt werden von Straftaten, das ist mir alles schon klar. Ne? Und aber mit welcher, wenn man das ins Verhältnis setzt, nimm mal das Beispiel wieder, wie der Staat, wie die Deutsche, wie die Justiz Geldwäsche, auch Steuerstrafverfahren, aber gerade Geldwäscheverfahren verfolgt. Mhm. Und wenn du das mal gegenübersetzt mit Kinderpornoring, da wirst du, also ich auch als Verteidiger, da werde ich teilweise wahnsinnig. Mhm. Ich hatte letztens einen, der da gab es eine Geldwäscheverdachtsmeldung von einer Bank wegen, das war nicht mal 4.000 Euro Bargeldzahlung. Und was da dann im Hintergrund, Staatsanwälte ermitteln, Polizisten ermitteln, wo ich mir denke, Leute, ey, bitte geht raus, dann stellt euch zu 10 am Stachus oder stellt euch in das Problembezirk und passt da lieber auf. Wenn er jetzt 4.000 Euro eingezahlt hat auf sein Konto, dann prüf das, schick den Brief raus, aber versetz nicht wir haben ja nur beschränkte Kapazität, aber guck, dass du nicht so viel Kapazitäten darauf verwendest, weil, sind wir mal ganz ehrlich, der kleine Drogendealer, wir sind mal rein wirtschaftlich gedacht, der verdient 5.000 Euro. Glaubst du, der macht mit dem Geld was Schlaues? Der kauft so Louis Vuitton-Tasche? Der geht 3-mal essen, da ist dann 19% Mehrwertsteuer drauf. Das ist im Zweifel, ich sag's dir ehrlich, gar nicht so schlimm. Wirklich. Also.
Ja. Ich muss dazu gleich eine Geschichte erzählen. Möchtest du was trinken?
Ich habe noch was
drin. Hast du noch was drin? Okay, alles klar. Gut. Du scheißt dann, wenn du was brauchst. Ne? Pass auf, weil das Thema Geldwäsche. Ich erzähle euch jetzt was aus meinem Leben, okay? Und bitte jetzt nicht verkehrt verstehen oder so, aber ich hatte eine Sache gemietet, die besser nicht in Deutschland zu mir, weil wir nicht genug Wasser haben und überhaupt. So, ich hatte eine Sache gemietet, ne, und habe da Gelder Richtung Malta transferiert, weil ich das gemietet habe, das Ding. Und dann kam bei der Steuerprüfung eine Geldwäsche-Thematik auf wegen Auslandstransfer, Kapitalauslandstransfer. Da hat meine Stadtsparkasse, liebe Grüße gehen raus, Freunde, meine Hausbank, die haben das Lachen angefangen, aber das ist kein Spaß gewesen für mich, weil ich mir gedacht habe, hey verdammt, ich bin in der Finanzdienstleistung, Vorstand des Finanzdienstleisters, ich kann mir das ja gar nicht leisten. Aber das ging mit einem Schlag. Und dann gab es noch was Zweites und das hat dann wohl dann auch nochmal die Alarmglocken schrellen lassen. Ich habe mehrere Depots in der Schweiz. Und wenn du Geld in die Schweiz transferierst und das, ich wusste das gar nicht so sehr, da muss der Banker wirklich Signale senden. Jetzt aktuell ist es halt auch mit Dubai, wir haben eine Firma in Dubai. Das ist wirklich ambitioniert, was da gerade passiert. Also du kommst dir in dem Moment vor, du kriegst ein Schreiben und du denkst wirklich, morgen bist du im Knast. Oder? Ja. Das ist wirklich heftig. Also nochmal, das war versteuertes Geld in Deutschland von einem deutschen Konto auf ein einziehbares Konto. Das andere ist sogar eine Organisation halt in Malta. Du kannst halt das Ding dann in Deutschland mieten. Was willst du machen? Und aber es war für mich auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich mach's dann immer. Also es war einfach... Ja, spannend. Und das, wenn ich das ins Verhältnis setze, zum Beispiel zu dem prominenten Menschen, den du genannt hast, der in der Bundesliga und in Spanien gut Fußball gespielt hat, das wird dann so unter den Tisch gekehrt gefühlt, dass ich mir denke, das kann eigentlich nicht sein, weil das ist nicht lustig gewesen.
Nein, das ist Wahnsinn. Magst du sagen, du musst nicht sagen, die Summe, aber war es vierstellig, fünfstellig, sechsstellig?
Was also die Monat, das war eine fünfstellige Summe, wo man Monat, also es war jetzt kein Drama oder irgendwas, ne? Aber es ist schon, das ist halt so eine Charterrate, ist halt schon, da kann man länger gehen dann. Und das andere, die Summen, die dann in die Schweiz gehen, sind auch ganz, also es sind jetzt keine siebenstelligen Summen oder irgendwas, ne?
Ja, das ist brutal. Also dann kommt ein Schreiben, wenn du halt häufig die Banken, das ist ja auch mal so ein Ding, die Banken haben ja auch dann das Recht, dich zu kündigen, ohne dir den Grund zu sagen. Ne? Wie viele Mandanten habe ich, die vor mir stehen, die völlig verzweifelt sind und sagen, hör mal, verdammt nochmal, was soll ich jetzt machen? Also es gibt ja auch viele Unternehmen, die sind auf dieses ganze Bargeldzeugs und so, sind ja auch angewiesen. Also Uhrenhändler, Juweliere und so. Ja,
aber da ist, also die dürfen gar nichts mehr. Also da ist es vorbei.
Das ist krass, ja, das ist wirklich, wirklich krass. Und dann kommen sie auf die, das Geld dann nach Dubai zu bringen, in die Türkei zu bringen. Malta, Zypern sind alles so populäre Orte, Thailand ja manche auch, wo du halt noch relativ viel mit Bargeld halt machen kannst. Ne?
Aber verteidigst du das auch?
Ja, klar, viel. Ja, natürlich, Geldwäsche ist vielleicht dazu nochmal kurz was Juristisches. Mhm. Du hast ja bei Straftaten, ne, muss immer ein Vorsatz bestehen. Mhm. Ja, Vorsatz heißt Wissen und Wollen. Also das, was ich an Straftat gemacht habe, wollte ich auch und ich wollte auch den Erfolg haben. Mhm. Bei der Geldwäsche hat der Gesetzgeber sich sogar irgendwann gedacht, boah, wir müssen so sehr hinterher sein. Wir nehmen sogar die Leichtfertigkeit. Also es gibt sogar einen Tatbestand der leichtfertigen Geldwäsche. Das ist so, das ist wie bei der Hehlerei. Das ist so ungefähr alles. Wenn du mir jetzt sagst, über das iPad, das ist ein Blogger, aber ja, das iPad hier an, dann gebe ich dir jetzt für 100 Euro und ich kaufe das. Und weil ich mir denke, du hast genug Geld, du bist ein geiler Typ, weil es nett von dir. Mhm. Und dann kommt am Ende des Tages raus, das Ding war geklaut. Mhm. Dann sagt ein Gericht zu mir, ein iPad für 100 Euro, Hehlerei. Mhm. Das ist brutal. Mhm. Das ist bei diesen Straftaten brutal. Und ich sag's auch nochmal in aller Deutlichkeit, auch gerne hier im Podcast. Manchmal muss man soll keine Straftaten zulassen. Bitte, bitte nicht falsch verstehen. Aber lass doch manchmal den Geldfluss so ein bisschen passieren, weil hier auch dann irgendwie mal die Wirtschaft angekurbelt wird. Guck mal, nimm mal als Beispiel Dubai. So, da geht jetzt einer hin und der hat da jetzt 500.000 Euro Bargeld hingebracht, wo er vielleicht ein bisschen was Erbe, ein bisschen was hat er in seiner Gastronomie schwarz gemacht, was auch immer. Der kauft da ein geiles Objekt, eine geile Immobilie. Das ist nicht richtig, dass er das schwarz gemacht hat, gar keine Frage. Aber dennoch baut sich ja auch eine Wirtschaft so auf, zum Teil. Ich rede jetzt nicht von Millionenbeträgen. Ich glaube, du weißt schon, was ich meine. Manchmal muss man da vielleicht auch mal so ein bisschen die Verhältnismäßigkeit wahren. Muss ich jetzt jeden, der jetzt wegen 1.000 Euro mal hier Bargeld dabei hat, also muss ich da so ein Riesenfass aufmachen oder kann ich das nicht einfach auch mal passieren lassen? Weil wir nur begrenzte Kapazitäten bei den Strafverfolgungsbehörden haben. Mhm. Ich bin der Meinung, diese Kapazitäten sind bei Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit viel besser auf. Ja.
Okay, also ich bin bei dir, dass da muss vielleicht die Grenzen mehr definiert werden, auch was so körperlich unversehrt hat bei Kinderpornografie. Wir haben das Thema ja schon, weil da ist auch teilweise Kindesentführung und so. Das ist ja wirklich verrückt, was da teilweise passiert. Nichtsdestotrotz bin ich da ein bisschen härter eingestellt als du, weil ich sage ganz deutlich, also dieses Thema Schwarzgeld, mag es wirtschaftlich gut sein für so ein Land. Es hat auch seine Nachteile für so ein Land. Das ist einfach so. Und es untergräbt halt teilweise auch Unternehmen, die es dann nicht machen, weil du einfach andere Preise anbieten kannst. Und halt gerade im Handwerk zum Beispiel Unternehmen, die sauber arbeiten und kein Schwarzgeld nehmen, halt andere Preise aufrufen müssen und damit halt wirtschaftlich, sagen wir mal, wirklich auch teilweise in die Bredouille geraten, weil halt irgendwelche Handwerksunternehmen, die dann halt sagen, komm, mach mal unter der Hand, die können, du kannst das nicht unterbieten, das ist nicht machbar. Und die sitzen dann bei mir und sitzen und sagen dann, fuck ey, ich weiß nicht, wie ich den Preis von einem anderen Keil da unterbieten soll, weil ich muss meine Leute entlassen. Also das ist schon, da ist schon, die Grenze ist da schon sehr schmal. Ich weiß aber, was du meinst. Also diese Definition von wann fängt eine Verfolgung an, was ist die Summe und so. Mal das Auge zudrücken, beim vierten Mal vielleicht einmal draufhauen. Das kann ich mir schon vorstellen, da bin ich schon eher bei dir. Liegt aber wahrscheinlich auch daran, weil halt du im Endeffekt die Grenze auf der einen Seite hast und ich die Grenze auf der anderen Seite. Ich habe die sitzen, die drunter leiden und du hast die gelitten Klar. haben, weil vielleicht, und man sagt sich so, was soll denn der Scheiß, so ein ganz normaler Mensch eigentlich. Ne?
Also guck mal, ich sag dir was, meine Mutter war lange Zeit als Reinigungsfrau tätig und die hat dann irgendwann auch mal, ich sage jetzt nicht die Stadt, ich sage auch nicht, welches Büro das war, aber die hat auch mal ein Büro von einem öffentlichen Dienst, ja, hat sie mal gereinigt. Und dann kam das mit den Jahren, war es so krass nachher, dass meine Mutter gesagt hat, ey, wir können das nicht, die wollen, dass wir in 20 Minuten 20 Büros machen, das geht nicht mit dem Personal, was wir einstellen, wenn wir den Mindestlohn anwenden. Und dann kommen halt andere Unternehmen, die es vielleicht mal hier so wischiwaschi machen. Also das war eine öffentliche Behörde. Also da wird ja auch wenig darauf geachtet. Die wollen dann ganz viel. Auch bei, wenn jetzt das Gericht oder das Finanzamt umgebaut wird und die holen sich da, machen da eine Ausschreibung oder so. Ich glaube, da guckt man auch nicht immer so ganz genau nach, ob das irgendwie überhaupt realisierbar ist.
Ist so.
Mit dem Budget. Das ist Wahnsinn. So. Ja. Aber du hast recht. Ich sehe das ja auch. Also ich habe Biografien. Das muss ich kurz erzählen, weil das ist echt interessant. Ich habe einen Unternehmer gehabt, den habe ich verteidigt in NRW, der war da wegen Urkundenfälschung. Mhm. Das Problem war, es gab Rechnungen, die hat er bei seiner Steuererklärung eingereicht. Die waren letztendlich, als sie das dann abgeglichen haben bei dem Subunternehmer, die gab es nie. Die waren erfunden. Mhm. So. Und mein Mandant hatte zu der Zeit so 6-7 Projekte, also wirklich viel, ist gar nicht so lange her. Und hat die dann immer beschäftigt, hat die dann auch bar ausgezahlt. Und die Unternehmer sind halt gekommen. Ich war jetzt der Fliesenleger, bin jetzt zu dir gekommen. Hier ist die Rechnung, gib mir jetzt meine 800 Euro. Mhm. So, das waren vielleicht 6.000-7.000 Euro. Ne? Der saß, stand dann vor Gericht natürlich auch, hatte Schiss, dass seine Geschäftsführerfähigkeit weg ist, ne? weil er verurteilt zu einer Freiheitsstrafe. Und dann habe ich dem Gericht auch gesagt, schon mal, was meinen Sie, wie das ist, gerade auf Baustellen, im Baugewerbe? Erstens, du bestimmst nicht mehr als Unternehmer, wie viele Handwerker du einstellst. Die Handwerker bestimmen, wie die arbeiten, weil wir so einen Mangel haben. Mhm. Und wenn der das dann macht, und da hat halt irgendjemand die Rechnung gefälscht und hat das Geld dann halt immer schwarz kassiert. Aber du hast bei dem Gericht und bei der Staatsanwaltschaft, ich sag's dir wirklich, so ein Unverständnis erlebt. Mhm. Das hab ich, ja, aber sie müssen doch die Rechnung prüfen. Der hat gesagt, hör mal, wenn ich den Fliesenleger freitags nicht bezahle, dann sagt er, ich komme mit meinen 6 Leuten am Montag nicht mehr. Mhm. Dann zahlst du halt eben schnell aus. Ja, ich habe die Rechnung vielleicht nicht geprüft, war mein Fehler. Mhm. Aber ich hatte ja trotzdem eine Rechnung. Ich habe die eingereicht in dem Vertrauen, dass es seine Rechnung ist. Mhm. Wenn der das schwarz gemacht hat, kann ich nichts mit anfangen, kann ich nichts für. Aber du hast so ein Unverständnis beim Gericht gesehen, als ich denen das erklärt habe. Mhm. Das war unfassbar. Das haben wir danach eingestellt, weil ich echt schon 4 Stunden diskutiert habe. Aber da fehlte noch so ein bisschen die Sensibilität.
Weißt du? Sie ist auch, das ist okay. Da prallen ja auch Welten aufeinander. Also ich meine, unter uns, wenn ich so Steuerthemen habe, zum Beispiel Mandat, einfaches Beispiel, Geschäftsführer zahlt sich ein Gehalt. So, jetzt musst du überlegen, dass wenn du bei mir Geschäftsführer bist, in meiner Firma, kann ich dir ein Gehalt zahlen, das mir scheißegal ist, wie hoch das ist. Ich kann dir alles zahlen. Ich verdiene Millionen, du kriegst 999.000 Euro Gehalt, ist für das Gericht völlig in Ordnung, weil du ein angestellter Geschäftsführer bist. Wenn ich Geschäftsführer in meiner eigenen Firma bin, also Gesellschafter und Geschäftsführer in einer Person, und ich zahle 999.000 Euro bei 1 Million Euro Umsatz, dann sagt das Finanzamt, ja, das ist verdeckte Gewinnausschüttung, das geht nicht. Also allein, wir fangen mal damit an. So, dann hat man die Situation, nach was wird das jetzt bemessen? Es gibt da nichts Bemessendes. Es ist ein Daumen hoch und mal gucken, wohin die Reise geht. Und dann kommt das Thema, dann kennen die Kollegen im Finanzamt ja nicht mal die Bestimmungen, die sie selbst erlassen haben. Also zum Beispiel betriebliche Altersvorsorge. Ja, das ist für die meisten, die wissen, es gibt eine Direktversicherung. Was eine Unterstützungskasse ist, wissen die meisten schon nicht. Das heißt, ich weiß jetzt, ein Unternehmer hat ein Gehalt, macht eine Unterstützungskasse und es ist nur ein Müh in diesem Arbeitsvertrag nicht passend. Mhm. Garantiere ich dir, es wird eine Steuerprüfung geben. Ja. Und dann sitzt du da wie ein Schwerverbrecher, weil du dir selber ein Gehalt ausgezahlt hast, hast in dem Gehalt etwas eingebaut, was der Staat will, nämlich, dass du später nicht im Sozialsystem hängst und sitzt da und weißt gar nicht, was Sache ist. So. Und das kannst du dir in alle Richtungen geben. Und wenn dann das Gericht da sitzt und sagt so, ja, also, seien Sie mal nicht böse, aber da müssen Sie doch mal genauer hingucken. Und der sagt, Moment, ich muss nicht genau hingucken. Das ist deutsches Recht. Ja. Und der Richter sagt so, ja, das muss ich prüfen. Ja. Da fällt bei dir echt der Glauben ab. Es ist wirklich so.
Du hast das bei dem, und da spreche ich mich ganz klar für die Richterschaft aus, lieber Gesetzgeber, bitte verdreifache, mindestens vervierfache das Gehalt von Richtern. Ich meine das ernst. Ja, ich will auch, es kann doch nicht sein, dass ein Richter 3.000, 5.000, 4.000 Euro netto verdient. Ja. Das gleiche wie jemand, der bei Thyssen am Band auf Conti-Schicht arbeitet. Und das Problem ist ja da. Die sehen dann Summen, ey, der verdient 10.000 Euro. Ja. Wieder hat ein Porsche, wieder hat ein Lamborghini, wieder hat eine Yacht, wieder war es das 6. Mal im Urlaub in Saint-Tropez. Die haben aufgrund ihrer, das ist nicht böse gemeint, aber die haben da, das ist per se verdächtig. Du hast in Deutschland 2 Autos über 150.000 Euro, du bist per se Steuerhinterzieher oder Krimineller. Das ist so und deswegen, das sage ich jedes Mal, ich sage, zahl den Richtern, auch den Lehrern, zahl den Leuten doch einfach viel, viel mehr Geld, dass sie auch ein anderes Gefühl dafür bekommen, weil auch die Polizisten ja genauso, die an der Front stehen. Kann nicht sein, dass ich jemanden für 2.000 Euro oder 2.500 Euro netto ins Gesicht spucken lassen muss. Das kann ja wirklich nicht sein hier bei uns. Und die sehen dann bei irgendeinem, bei einem Mandanten von mir, bei dem Yusuf, der sich jetzt mal einen S63 gemietet hat, den halten sie natürlich an. Und hat der Yusuf auch noch in seiner Louis Vuitton-Bauchtasche 3.000 Euro, was er sich im Zweifel vielleicht 10 Jahre an, das wird beschlagnahmt. Das wird weggenommen. So viel Bargeld kann doch keiner haben. Weil das Gefühl halt einfach, genau wie du sagst, was ganz, ganz anderes ist.
Achso, ja. Ich meine, das gerade bei den Polizei, da kann man noch letztes Mal, ich würde dann noch kurz auf das Unternehmertum umschwenken, noch ganz, ich habe nämlich ein paar Fragen an dich.
Unbedingt.
Gerade beim Thema Polizei, ich meine, durch dieses Thema mit Israel gerade, mit diesem Konflikt, der ja auch hier nach Deutschland getragen wird, auch immer wieder, ich meine, wo ich halt sage, bitte beschützt unsere Polizei. Ich meine, es wird ein bisschen besser gerade, aber die müssen sich auch wehren dürfen. Ne, also, das, also Das ist echt so ein Polizist, der sich im Dienst mal ganz kurz wehrt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihn das Gegenüber vor Gericht zerrt, ist sehr hoch. Also in Bayern ist es so, da kannst du dich schon darauf verlassen, dass dein Dienstherr dich schützt.
Hier enorm.
Aber es gibt in Berlin zum Beispiel, da bist du verratzt.
Nein, das ist nur ein, weil ich finde das Unternehmertum auch total interessant. Aber dazu möchte ich eine sagen. Ich war über Silvester in Dubai und hab dann vom Hotel, wo ich da war, habe ich dann runtergeguckt. Ich war in Downtown. Mhm. Die Menschentraube, alle wollten das Feuerwerk beim Burj Khalifa gucken. Mhm. Da 4000 Menschen waren da an der Straße und Jörg, da stand ein Polizist. Mhm. Hier dürft ihr nicht weiter. Da ist keiner auch nur einen Schritt weitergegangen. Stell dir mal vor, hier bei uns, Leopoldstraße, steht ein Polizist und da stehen 3000 Leute. Der würde in Rente gehen.
Genau, der juckt keinen Menschen. Ne? Genau. Und wenn der sich dann wehrt, dann wird es dann kritisch. Dann ist
Dann gehen sie mit ihren Smartphones dahin und sagen, Polizeigewalt. So Mist, der ist doch auch nur ein Mensch. Also das ist brutal hier.
Was würdest du einem Unternehmer raten, was er machen sollte, wenn er in irgendeiner Form das Gefühl hat, er hat etwas getan, was nicht ganz so rechtens ist? Mhm. Kann ja mal passieren, dass man das Gefühl hat.
Ja. Sofort zum Anwalt gehen, präventiv erstmal beraten lassen, was das ist. Ne? Mhm. Es gibt verschiedene Möglichkeiten einer Selbstanzeige, je nachdem, da bin ich, kommt ganz drauf an, was er getan hat. Ne? Aber im Zweifel ist es immer gut, sich vorher ganz, ganz ausführlich beraten zu lassen. Mhm. Und wenn man dann sieht, okay, pass mal auf, da ist was, das wird wahrscheinlich aufkommen, mit größter Wahrscheinlichkeit spätestens bei der nächsten Steuererklärung als Beispiel, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man präventiv mal als Anwalt mit der Staatsanwaltschaft Kontakt auf und sagen, das ist so und so gelaufen, denen das erklärt und gerade bei sowas sind unsere Staatsanwaltschaften schon sehr, sehr empfänglich für dann irgendwie eine kreative Lösung zu finden, die jetzt nicht seine Gesellschafter oder seine Geschäftsführerfähigkeit irgendwie in Zweifel zieht.
Aber das machst du auch?
Ja, natürlich.
Okay. Ja, und ich glaube, die Hemmnis, zum Anwalt zu gehen, hat ja eh jeder. Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass man erstmal zum Steuerberater ackelt, ist wahrscheinlich sehr hoch.
Klar.
So. Wie läuft es dann? Sagst du dann, die Steuerberater müssten mehr bei dir anklingeln oder sagst du, Mensch, Freunde, traut euch einfach mal, mich als Strafverteidiger zu holen?
Bitte, Leute, bitte, ich spreche deine Zuhörerschaft an, rennt mit einem rechtlichen Problem nicht, wenn es strafrechtlich ist, nicht zum Steuerberater. Ich habe häufig das, wo es da, es gibt unfassbar gute, es gibt wahrscheinlich Steuerberater, die haben mehr Ahnung von Recht als ich, will ich nicht in Abrede stellen, aber rennt nicht damit zu denen, weil Theorie und es ist nirgendwo ist der Unterschied so groß zwischen Theorie und Praxis wie bei uns im Strafrecht. Du gewinnst eine Gerichtsverhandlung doch nicht, weil du im Recht bist. Du gewinnst, weil du den Vibe spürst, weil du vernünftig mit dem Gericht, wenn du den vernünftigen Argumente präsentierst, die nicht verarschen willst, du den Richter kennst, dann. Und wenn du dann, du kannst es ja von der Sensibilität her spüren, was für ein Problem das gerade ist. Und der Steuerberater, der wahrscheinlich jetzt gerade das letzte Urteil vom BGH gelesen hat, weil er da seine Zeitschrift abonniert hat, der sagt ja, so und so, keine Gefahr. Oder wir machen so und so. Und dann hast du häufig mehr Probleme produziert. Ja. Also wie gesagt, es gibt unfassbar gute Steuerberater, aber im Zweifel brauchst du beides.
Ja. Das ist der Punkt, warum wir auch Steuer und Recht zusammenbringen. Also hört euch gerne den Podcast auch mit Christian Heigeland. Das sagt ja auch im Vertragsrecht, das macht keinen Steuerberater. Ne? Die meisten haben immer Angst und tun immer so, ich würde die Steuerberater dissen, darum geht es gar nicht. Unser Verständnis von einem Steuerberater ist zu allumfassend. Ein Steuerberater ist ja nicht allumfassend. Ein Steuerberater hilft bei der Verbuchung von Geschäftsvorgängen innerhalb deiner Firma und auch privat. Rechtlich bräuchtest du den gar nicht. Dürftest du es auch alleine machen? Kannst du Steuererklärung allein machen? Brauchst du einen Steuerberater? Darf man sich vor Gericht selbst verteidigen in Deutschland?
Ja, vom Strafgericht schon, vom Einzelrichter, da geht es.
Echt?
So? Ja, klar, also beim Einzelrichter, ne? Da ist die Freiheitsstrafe maximal 2 Jahre, da geht es. Wenn du beim Schöffengericht angeklagt wirst, wo ein Richter, 2 Schöffen sitzen, da ist dann schon Anwaltszwang. Okay. Da darfst du nicht ohne Anwalt sein, wie im Zivilrecht, beim Landgericht brauchst du, ist ja auch Anwaltszwang. Und wenn du beim Landgericht angeklagt wirst oder wenn du inhaftiert wirst, festgenommen wirst, dann sagt das Gesetz auch, du brauchst einen Verteidiger. Und wenn du keinen benennst, kommt ein Pflichtverteidiger.
Genau, Pflichtverteidiger. Das war noch so eine Switch noch ganz kurz. Machst du Pflichtverteidigung auch?
Ganz ehrlich, ich habe Mandate, die habe ich so, ich bin vor 5, 6 Jahren Anwalt wurde, da hatte ich so mit Pflichtverteidigung habe ich meinen Ruf aufgebaut. Und wenn mich jetzt einer meiner ersten Mandanten anruft, wo ich weiß, dass der kann, natürlich, für den fahre ich jetzt auch, weil das eine Herzensangelegenheit für den fahre ich auch als Pflichtverteidiger durch ganz Deutschland, aber grundsätzlich nicht. Und die Gerichte rufen mich ja auch nicht an und sagen, Herr Miegel, wir haben da einen, der wurde festgenommen, können Sie mal Pflichtverteidiger werden? Das passiert. Also das Pflichtverteidiger, dieses Statut, das ist halt so, da wird dann festgenommen, in den meisten Fällen, das Gericht ruft an, yo, hör mal, Max, hast du Zeit, der wurde festgenommen, kommst du vorbei? Ja. Das ist so ist das halt. Ne? Okay. Das passiert bei mir nicht.
Was wollte ich jetzt noch? Ich wollte dich nur was fragen. So Scheißdreck. Das war gerade so faszinierend, diese Geschichte, dass ich mal kurz den Faden verloren habe. Leck mich am Arsch. Jetzt weiß ich es nicht mehr. Ich wollte was fragen zum Thema Pflichtverteidiger.
wenn das Gericht, ich kann dazu ein, zwei Sachen sagen, vielleicht kommt es dann auf, sonst nicht schnell was raus, wenn es zu langweilig wird, aber Pflichtverteidiger hat natürlich eine gesetzliche Vergütung, damit kannst du keine Kanzlei finanzieren, das geht nicht. Also du kriegst, wenn es, du bist Pflichtverteidiger im Mordprozess, da ist ja so eine Akte mit 4000 Seiten, da kriegst du Pflichtverteidigergebühr, was ist das jetzt? Zur Einarbeitung Grundgebühr sind knapp 300 Euro.
Mhm. Wow.
Du liest das Ding 30 Stunden, du liest das Ding 2-3 Tage lang, weißt du? Das lohnt sich natürlich nicht. Und es gibt als Pflichtverteidiger, die Gerichte kennen dich dann halt auch, ne? Und du hast einen bestimmten Leute an Pflichtverteidiger, die machen dann auch Vergewaltigungs-, die brauchen ja auch einen Pflichtverteidiger. Mhm. Also das Gesetz sagt ja nicht, derjenige, der es ein Kind umgebracht hat, der hat kein Recht auf einen Anwalt. Natürlich, der hat auch ein Recht auf einen Anwalt. Und der bekommt dann halt auch einen Pflichtverteidiger. Das ist natürlich was, was ich mit mir niemals vereinbaren könnte.
Okay. Du hast jetzt die Geschichte dazu erzählt, mir fällt es nicht mehr ein, was ich wollte, aber es kommt mit Sicherheit wieder. Jetzt zum Thema Unternehmertum nochmal ganz kurz. Also wenn du jetzt jemand hast, der ein Wirtschaftsthema hat, also der sagt, okay, ich habe einen Wirtschaftsprozess oder irgendwas oder einen Steuerprozess zum Beispiel, würdest du da als zweite Person dazukommen für die Verhandlung? Also hast du das Gefühl, dass dein Verhandlungsgeschick da auch besser ist als bei anderen?
Ja, ja, voll, voll. Also jede Großkanzlei, die Steuerrecht und Wirtschaftsstrafrecht macht, die ist, was die Theorie angeht, dreimal so gut wie ich. Die haben natürlich auch viel, viel mehr Anwälte, haben da viel, viel mehr Möglichkeiten zu recherchieren. Aber wenn du im Prozess bist, wenn es um eine Gerichtsverhandlung geht, dann siehst du häufig, dass unfassbar gute Anwälte da verkacken, weil sie den Vibe der Verhandlung einfach nicht spüren.
Ja, ja. Ne? Oder massiv auf Konfrontation gehen und so kracht dann Vollgas.
So völlig unnötig, völlig unnötig. Ich bin schon Konfliktverteidiger, aber die Richter, die mich kennen, die wissen, wie man mit mir umgehen muss. Die Richter, die ich kenne, ich weiß, wie ich mit denen umgehen muss. Und wenn du ein bisschen Verhandlungsgeschick hast und auch ein guter Unternehmer, ein guter Verhandler bist, dann spürst du ja meistens schon ohne Worte, wo geht die Richtung hin, wie musst du dich verhalten. Und dann hast du halt wirklich häufig super Anwälte, die hauen da dann einen konfrontativen Schriftsatz raus, wo das Gericht so einen Hals hat. Mhm. Und ich sag's dir ganz, ganz unjuristisch, wenn der Richter da oben dich verpiepst, dass Hannah ficken will, dann bist du am Arsch.
Ist so, ja.
Das ist so.
Jetzt, wie kommen die Menschen jetzt als Unternehmer an dich? Also jetzt hast du da dranhängend, okay, ich bin Strafverteidiger. Mhm. Jetzt hören ja die meisten Menschen, die hier in irgendeiner Form meinem Podcast folgen, die folgeweise Unternehmer sind oder Unternehmer wollen oder was. Und jetzt erzähle ich denen, Mensch, wenn du jemanden hast, dir wird vorgeworfen, Steuern zu hinterziehen und du merkst gerade, oh Mann, ey, mein Anwalt, puha, der kann nicht so richtig verhandeln. Wie kommt man mit dir in Kontakt?
Also das ist auch, meistens ruft man dann an, den ich habe. Ich vertrete ja auch viele Unternehmer. Ja. Ich habe ein paar Unternehmer aus der Luxus-Automobilbranche, die mich anrufen, die ich vertrete. Viele große Uhrenhändler.
Ach so, die Geldwäsche.
Genau.
Sorry, Jungs.
Und die sagen, die sitzen dann am Tisch und dann kommt der Name auf, man redet über seine Probleme und dann werde ich halt empfohlen. Und meistens ruft dann Mandant an und sagt, hör mal, André, ich habe da einen Kumpel vor mir, der hat, keine Ahnung, was, ein Gastrounternehmen, Dönerbude oder ein Restaurant oder so, der hat ein Problem. Kannst du dich mal mit dem treffen und mal mit dem reden? So läuft das meistens. Okay. Also die wenigsten googeln und die wenigsten, keine Ahnung, gucken auf anwalt.de oder so ein Mist, sondern ich würde es ja auch genauso machen, ich würde sowieso zu dir kommen, wenn ich immer ein Holding-Thema hätte oder so.
Ihr dürft jetzt Anwälte keine Holding haben?
Ich weiß.
In der Form.
Ja, wir sind komplett am Arsch. Ja.
Das ist wirklich so. Also auch Steuerberater ist ganz schwierig. Also das ist so ein Thema. Ach, jetzt weiß, siehst du? Scheiße, ich weiß, was ich wollte.
Okay, komm, gehen wir mal zu den Pflichtverteidigern.
Nein, das passt jetzt nämlich ganz gut. Dafür wird das andere vergessen. Sehr geil. Na, pass auf, dann springen wir ganz kurz rum. Also, pass auf, in Deutschland ist es so, du darfst, wenn du im Wirtschaftsrecht unterwegs bist, darfst du keine Honorarbasis auf Erfolg machen. Also, du darfst nicht, wenn
Richtig.
Du... So, wie ist es bei dir?
Ah, kann ich nicht. Das ist das.
Also, du kannst nicht sagen, wenn da irgendeiner sagt, hey, pass auf, ich bin hier so ein Rotlichtkönig und du boxst mich raus und dann kriegst du dann, keine Ahnung, die nächsten 2 Jahre Freibier von mir oder sowas. Das ist eigentlich verboten dann.
Das ist so zum Kotzen. Das ist echt schlimm. Also wenn das so wäre, wenn das so, also ich gebe eh immer alles für meine Mandanten, aber wenn du jetzt sagen könntest, weil das ist ja gerade, bei euch im Zivilrecht viel, viel besser. Jetzt stell dir mal vor, du hast da ein Verfahren, da verklagst du einen auf 200.000 Euro und dann Anwalt sagt, pass mal auf, wenn wir das gewinnen, dann kriege ich 20%.
Ja, genau.
So, du hast das einfach eine unfassbare Motivation.
In Amerika ist das der Punkt, wo wir am Ende reich sind.
Ja, richtig, genau. Wir dürfen es halt nicht machen. Also das darf nicht im Kontext stehen, der Erfolg. Mit dem Honorar, das ist leidig. Ich würde mir wünschen, es wäre so. Und ich verstehe ehrlicherweise auch nicht den Grund, warum es nicht so ist.
Es gibt viele Themen, was jetzt bei euch in eurem Kosmos der Anwaltsschicht, das ist ja völlig verrückt, dass du darfst keine Beteiligungen, Holding. Es darf sich kein Externer an einer Kanzlei beteiligen. Das ist ja auch unsere Struktur, unsere Firmenfamilie funktioniert, weil wir drei Freunde sind. Da ist ja keine wirtschaftliche Verflechtung, weil wir dürfen es ja gar nicht. Ich dürfte mich an einer Kanzlei nicht beteiligen. Nee. Ich habe wirtschaftlich vielleicht mehr Ahnung als, sorry, Jungs, manche Steuerberater und manche Rechtsanwälte. bin jetzt mal so frech. Und ich darf aber da nicht irgendwie wirtschaftliche Komponenten mit dazu bringen. Was ist doch völlig hirnbefreit.
Ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Es wäre schön, weil wenn jemand wie du sich an der Kanzlei beteiligt, was meinst du, wie geil du eine Struktur aufbauen könntest? Und das wird wiederum jedem Mandanten helfen. Deswegen guck dir mal, ich inklusive, du weißt ja noch, als wir uns kennengelernt haben, habe ich dir gesagt, ich bin super Amateur, aber ich bin ein schlechter Unternehmer. und dann hättest du ja, das wird ja auch dem Mandanten total helfen, wenn du da eine Struktur reinhaust, die funktioniert, Prozesse automatisierst, weil wir Anwälte haben dafür auch häufig gar nicht die Zeit. Mhm. Na, und dann die leiden darunter, tun nur die Mandanten. Mhm.
Glaubst du, dass dein Bereich, den du hast, weniger Angriffsfläche bietet für KI? Also meine Theorie ist ja, dass vieles im Anwaltsbereich demnächst sich wegrationalisiert wird, weil einfach die KI viel übernimmt.
Ja, klar. Also es wäre doch gelogen, wenn ich nicht auch hingehen würde und ChatGPT fragen würde, zeig mir mal ein BGH-Urteil, wo jemand, keine Ahnung, mit 10 Kilo Gras die und die Strafe bekommen hat. Oder zeig mir mal eine Abgrenzung zwischen Raub und Erpressung oder so als Beispiel. Das mache ich nicht, aber natürlich frage ich ChatGPT auch manche Sachen, klar. Aber weil wir noch die menschliche Komponente haben und weil ja die Strafjustiz, ich habe dir gerade gesagt, wir sind nicht mal bei CDs angekommen. Mhm. Wir sind Papierakten. So. Also bis das passiert bei uns in der Strafjustiz, das braucht noch Jahrzehnte.
Bin aber warum ganz ist das sicher. Bei euch so? Liegt das einfach an der Menge der Straftaten, die da passieren? Oder was ist da?
Ja,
oder an wenig zu wenig Budget von staatlicher Seite?
Das
oder?
Ist es. Zu wenig Budget und zu wenig Manpower bei den Staatsanwaltschaften, bei den Gerichten. Also jede Geschäftsstelle, Grüße gehen raus an jede Dame und jeden Herrn, der an der Geschäftsstelle im Gericht und bei der Staatsanwaltschaft arbeitet. Was willst du nicht machen? Das kann ich ja dem Ackenberge bis hier. Bis hier Aktenberg, Papierakten.
Also so groß, wie wir zwei sind so im Endeffekt.
Ja, genau. Also 1,95 hoch. Also das ist brutal. Ich habe, weißt du, als ich meine Homepage gemacht habe, ne, da, das ist total krass, da habe ich mein Webdesigner, habe ich dir meine Daten geschrieben, was alles drauf muss und so. Ne? Und dann gucke ich so, voll geil. Und dann ruft mich ein Gericht und sagt, der Emil, haben Sie eine Faxnummer für mich? Ich so, ja klar, habe ich eine Faxnummer gegeben. Gucke ich auf der Seite drauf, die steht gar nicht auf der Seite. Schreibe ich den, ne? Ist der Jonas, kannst du bitte noch die Faxnummer drauf machen, ne? Antwortet der mir nicht. Zwei Wochen später immer noch nicht drauf. Dann will er mich, ich hab den bezahlt, ne? Ich so, hör mal, kannst du mit die Faxen? Und sagt er, nein, ich habe gedacht, du meinst das aus Spaß. Ich so, nein, ich meine, ich brauche einen Fax. Ich brauche einen Fax, Mann. Krass. Das ist krass. Und das dauert in der Strafjustiz halt noch Ewigkeit, ne? Wir haben halt da die Hauptfahnden natürlich auch. Also im Gesetz steht ja, der Richter schöpft oder muss das Urteil bilden aufgrund der Hauptverhandlung, der Ausschöpfung aller Beweismittel und sowas alles. Und das mit einer KI zu machen, ist relativ schwierig. Was ich aber natürlich glaube und auch hoffe, dass sich vielleicht verschiedene andere Sachen durch KI automatisieren lassen. Akten scannen zum Beispiel oder Adressen raussuchen aus einer Akte und so. Klar, ich habe einen Vollzeitmitarbeiter, der nur scannt. Kannst du dir das vorstellen? Das ist Wahnsinn.
Also es ist crazy, manchmal komme ich mir vor, wir leben nicht in Deutschland, sondern irgendwo dritte Weltland. Und wenn ich auf die Straßen schaue, was da für Autos rumeiern, sind wir dann kein drittes Weltland. Also irgendwie passt wir haben da gerade, glaube ich, so ein bisschen den Bruch zwischen der Gesellschaft irgendwie verloren. Das ist irgendwie, passt irgendwie nicht mehr so ganz zusammen.
Alles. Nein, überhaupt nicht. Aber auch das ja, auch die IT-Ausstattung. Klar, du hast beim BKA und so, bei den ganz hohen Behörden, da hast du dann natürlich gute PCs und auch gute Laptops und so, aber wenn du teilweise guckst, die armen Staatsanwälte, die sitzen da haben sie kein Internet, dann ist das so, diese alten Laptops noch, weißt du, wo die schon so vergilbt sind und so. Ey, gib denen allen, wenn sie wollen, gib denen noch verdammtes MacBook, Mann, das sind Staatsanwälte.
Es ist ja auch eine Du sollst ja, ist ja krass, wenn der Verbrecher, der kommt, besser ausgerüstet ist als der Mensch, der ihn verknacken soll. Also es passt ja nicht zusammen.
Nein, passt. Und dann fragt man sich, warum Staatsanwalt Frust und Wut hat.
Ja.
Und dann natürlich verliert er dann oder hat er dann auch ein persönliches Verfolgungsinteresse. Es ist ja ganz menschlich. So, was nicht richtig ist, Staatsanwaltschaft ist die objektivste Behörde der Welt. Aber wenn er das dann sieht, klar, kommt mit drei Anwälten. Ja, jeder Anwalt trägt eine Rolex, der Typ sitzt da selber mit einer Rolex und einer Goldkette und so da.
Automatisch. Was für ein kleiner Verbrecher.
Genau. Der, okay, der kriegt jetzt richtig von mir.
Gut. Aber dann gibt's ja dich und du boxst sie wieder raus.
Ich boxe sie raus, ja. Okay. Genau, ja. Wir brauchen keinen Zwang. Ich reiche.
Du reichst. Sehr gut. Ja, spannendes Thema. Wie gesagt, mal gucken, was so an Fragen kommt. Wenn jetzt du da zuhörst und sagst, hey, pass auf, ich habe hier irgendwelche wirtschaftlichen Herausforderungen, die jetzt mein normaler Anwalt nicht lösen kann. Der junge Mann neben mir, André, kriegt das hin. Bin ich mir relativ sicher, kannst du gerne über uns drangehen. Ich meine, unsere Mandate haben eh den Zugang, wobei wir ganz selten ein Mandat haben bei dir. Ne? Das ist eigentlich, bist du schon mal vorkommen? Ich glaube, noch nie. Ne? Das ist also, wir haben ganz anständige Mandate, das ist das Thema.
Ja, das ist super.
Wir passen vorher auf, dass nichts passiert.
Das ist super, ja.
Das sind so die Jetzt hätte ich fast gesagt Brandmauer, aber das kann man in Deutschland ja schon immer sagen. Ne? Das ist ja, ja auch schon wieder verbrannt jetzt dieses Wort. Mein Gott nochmal, Herr Gott sei Dank, der Kinzel. Hau wieder einen raus.
Aber ich kann ihr präventiv beraten, hör mal.
Ja, ja, das sowieso. Aber das ist auch so ein Thema, klar. Also wenn ihr da Themen habt, wo ihr sagt, hey, pass auf, vielleicht aus der Vergangenheit und ihr traut euch vielleicht auch nicht bei uns Mandant zu werden, weil vielleicht irgendwelche Leichen noch im Keller liegen, wo ihr gar nicht wisst, ob die jetzt schon verschwunden sind oder sich vielleicht trotzdem noch bewegen, dann gibt ein Signal. Ich meine, man kann sich das anschauen. Wie gesagt, was wir nicht machen, Schwarzgeld und so Zeug, da könnt ihr euch auf den Kopf schon mit den Füßen wackeln. Das wird bei uns nicht passieren. Das sage ich ganz klar nein. Jeder Kollege, der in unserer Firma ist, sagt nein. Aber es gibt halt auch Sachen, da weißt du nicht, wo da jetzt eigentlich die Grenze ist. Wie du vorhin gesagt hast, wenn du eine Rechnung annimmst und dann weißt, ob der Typ das versteuert hat, wie sollst du das machen? Also wie soll das gehen? Dann werden da auch ganz wilde Sachen. Das haben wir schon mal zwischendrin.
Aber das ist genau, wie du sagst, die Vorschrift, das wird, wie du mit dem Geldwäscher beauftragt hast, gerade gesagt, das wird mehr werden. Es wird mehr werden. Klar, weil der Staat da immer noch drauf guckt. Wieder nochmal ganz kurz was zu sagen, auch wenn ich werde es ja alles auch reposten hier und so. Also wenn jemand Bock hat, mal sich mit diesen Holding- und GmbH-Sachen zu beschäftigen, dann schaut auf dem Channel von dir vorbei. Ich meine das nicht ernst, also nicht jetzt, weil ich hier sitze, sondern weil du das, weißt du, du bringst das lebensnah rüber. Mhm. Ne? Du bringst lebensnah rüber, du zeigst ja auch beim Sport. Weißt du, ich check das. Also ich sag wirklich jetzt, ich habe durch dich schon viel, viel mehr verstanden, auch das mit Vor- und Nachteile GmbH und Fehler bei einer GmbH-Gründung. Das macht ja wirklich Spaß zu gucken.
Mhm. Ja, das ist schön.
Weil das Problem ist ja beim Gesellschaftsrecht, du hast ja wenig Greifbares.
Volle Lotte.
So. Und wenn man das den Leuten lebensnah zeigt, also ich kann es nur empfehlen, dir dazu folgen auf jeden möglichen Kanälen.
Das ist sehr lieb von dir, Dankeschön. Also auch, gib mir aber auch genauso zurück und das ist jetzt kein Arschgelecke hier von Gegenseite. Guckt uns an, wir sind körperlich in der Lage. Genau. Wir brauchen so einen Spaß. Ja, hat Spaß gemacht. Also ich bin jetzt mal gespannt, was, wie gesagt, für Fragen kommen. Wenn Fragen kommen, würde ich einfach mal, vielleicht machen wir nochmal irgendwie so eine zweite Session. Ja. Deswegen schmeißt gerne mal eure Fragen rein, schmeißt in die Kommentare einfach mal, was interessiert euch diesbezüglich. Und wie gesagt, wenn ihr da einen Kontakt braucht, dann gerne über mein Team münchen@valonic.de, gebt mir gerne weiter. Ansonsten folgt ihm mal auf seinen Kanälen, weil auch das kann ich sagen. Es kann auch, also es sind scheißdreck ernste Themen und du kriegst es trotzdem so rüber, dass ich immer sage, so, ich höre es mir gerne an. Das ist schon gut gemacht.
Ja, danke dir. Danke. Vielmals. Und danke für die Einladung. War mir eine große Ehre, hier zu sein.
Sehr gern. In dem Sinne, ganz liebe Grüße aus München. Euer Jörg und
André.
Das war's mit einer weiteren Folge Kinzel Mindset. Vergiss nicht, einen Kommentar, eine Bewertung und ein Abo dazulassen. Auch über deine Fragen und deine Teilnahme an den Umfragen freut Jörg sich sehr. Kinzel Mindset ist eine Produktion von Jörg Kinzel in Zusammenarbeit mit Brands and Waves. Bist du interessiert an einer Kooperation oder an einem Interview? Dann melde dich via Mail an kooperationen@brandsandwaves.de. Bis nächste Woche Donnerstag, wenn es wieder heißt Kinzel Mindset, dein wöchentlicher Arschtritt.